im Hamsterrad. Das Duo Alexandra Lehmler und Matthias Debus und eine Verortung, mit der sich gerade im Gesundheitsbereich viele Menschen identifizieren können. Aus aktuellen Studien weiß man, dass 2/3 der Pflegekräfte überlegen zu kündigen und fast 80% der Menschen in Gesundheitsberufen an Schlafstörungen leiden, depressiven Verstimmungen, Konzentrationsproblemen, Symptomen von Überlastung, Anzeichen auch dafür, dass jemand ein kritisches Ereignis in der Arbeit nicht gut verarbeiten konnte. Wie kann diesen Menschen geholfen werden? Frau Dr. Potura, Sie haben da ganz konkrete Ansätze. Sie tun es mit dem Verein Second Victim.
Ja, also der Verein stellt einmal ganz unbürokratisch, schnell und soweit finanzierbar auch kostenlos psychologische Beratung bis hin zur Therapie zur Verfügung für Betroffene. Es gibt eine Hotline an 2 Tagen in der Woche. Es findet man alles auf der Homepage. Und ja, wir sind neu, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben, was die Finanzierung angeht. Wir haben einen Sponsor, das ist der Wiener Städtische Versicherungsverein. Durch diesen sind auch Beratungseinheiten finanziert, sind bis jetzt bis zu 100 Einheiten schon beantragt nach einem Jahr und auch finanziert. Und ja, also das ist einmal das außerhalb des Arbeitgebers. Da gibt es auch Studien dazu, dass sich um die 65% der Betroffenen lieber eine Hilfestellung außerhalb des Arbeitgebers, unabhängig vom Arbeitgeber, wünschen. Nur weniger als die Hälfte würden zum Arbeitgeber gehen. Die Arbeitgeber tun schon was. Also es ist nicht
ja,
so, dass die nichts tun.
Viele Krankenhäuser bieten psychologische Beratungen an, Supervisionen, Gesprächskreise, gesundheitsförderndes Arbeiten, Kurse, was auch immer. Wieso wird das nicht angenommen?
An 2 Punkten hapert es da. Erstens die Information. Man findet diese Angebote nur, wenn man sich sehr mit diesem Thema auseinandersetzt. Irgendwo bleibt die Information hängen, das weiß ich selber noch nicht so genau. Und der 2. Punkt ist, viele wollen einfach nicht zum Arbeitgeber, was ich teilweise nachvollziehen kann. Auf der einen Seite geht es schnell, wenn man dort ist und dort Hilfe bekommt. Auf der anderen Seite, wenn man über etwas sprechen möchte, wo man hundertprozentig sicher sein will, auch wenn die Psychologin in der Arbeit natürlich eine Verschwiegenheitspflicht hat, dass das nicht irgendwo aufscheint, dass man dort war zum Beispiel, kann ich das gut nachvollziehen, dass man außerhalb der Arbeit sich Hilfe sucht. Das andere, was dringend in den Krankenhäusern unbedingt installiert gehört, am besten morgen, wären sogenannte Peer-Systeme. Das sind Kollegen und Kolleginnen, die eine Ausbildung in psychologischer Erste Hilfe haben, die dann, wenn ein Ereignis stattfindet, gerufen werden und auch mit den Betroffenen sprechen können. Also da gibt es ganz klare Daten dazu mit über 90% der Betroffenen, die sich genau das wünschen. Da gibt es in Österreich leider fast nichts. Es beginnt jetzt im Wiener Gesundheitsverbund ein bisschen und in Tirol gibt es was in einzelnen Kliniken, aber systemisch, also im ganzen Gesundheitssystem ist das nicht so. Rettungsorganisationen haben das, aber es gehört aufgebaut. Ja. Und was wir auch machen wollen vom Verein her, ist eben eine Ausbildung zur psychologischen Erste Hilfe zu installieren. Das ist noch etwas Zukunftsmusik, weil wir einfach auch Geld und Zeit brauchen, weil alle ehrenamtlich arbeiten nach dem Nachtdienst und niemand im Verein angestellt ist. Und das andere ist halt Fortbildungen zum Thema, was ist ein Second Victim, was passiert da mit mir, auf was muss ich achten und auch weitere Fortbildungen bis hin zur, jetzt nächste Woche ist eine Fortbildung zur gewaltfreien Kommunikation, wie kann ich mit Angehörigen sprechen, wie kann ich mit Patienten sprechen, die teilweise aggressiv werden, wie kann ich mich da selber zurücknehmen und wie kann ich eine gute Gesprächsführung machen. Auch auf diese Schiene gehen wir bis hin zur Ernährung im Nachtdienst. Also wirklich ein breites Fortbildungsangebot, weil wir, glaube ich, ein bisschen auch mit dieser Arbeit jetzt, mit einer Medienarbeit und Öffentlichkeitsarbeit in die Köpfe der Kollegen und Kolleginnen müssen, dass es ein Second Victim Phänomen gibt, dass das ein medizinischer Fachbegriff ist und dass man etwas dagegen tun kann, wenn man vor allem, wenn man vorzeitig und schnell handelt. Und für die schon drinnen sind, eben die psychotherapeutische oder psychologische Beratung.
Herr Goller, in der Lehre, in der Ausbildung zur angehenden Pflegekraft, wie können Sie denn da den Umgang mit Leid, Sterben und Tod irgendwie vorbereiten, mit der Arbeitsbelastung, mit Fehlern? im Sinne einer Prophylaxe und Prävention?
Also wir sind eigentlich schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Es fängt schon im ersten Semester an, wo wir hier wirklich auch diese Themen intus haben zum Thema Selbstbild, Fremdbild. Und wir begleiten auch bei uns, zumindest an der Fachhochschule in Krems, jeden einzelnen Studierenden komplett in diesen 3 Jahren. Das heißt, es hat jeder einen Ansprechpartner. Es gibt auch eine Nothotline bei uns, wo man anrufen kann, wenn es psychologische Probleme gibt. Jeder Studierende hat auch bei mir selber meine Privatnummer, dass wenn irgendwo etwas schief läuft, dass man mich anrufen kann. Und es geht hier mal um die zukünftigen Pflegenden hier wirklich gut zu begleiten zum Thema, wie können sie denn in solchen Situationen umgehen, welches Werkzeug habe ich, aber auch natürlich die Haltung zu fördern, zu sagen, wenn ich einen Fehler gemacht habe, dann ist das kein Problem, weil dann gebe ich den zu, weil ich möchte mich anhand des Fehlers weiterentwickeln. Und wenn mir etwas an die Nieren geht, dann spreche ich auch das aus, völlig wurscht, was in der Umgebung herum gesagt wird. Ich habe den Mut zu sagen, mir geht es nicht gut und fertig. Und wenn man das bei den Auszubildenden vom Tag 1 bis zum Schluss fördert, dann hat man auch eine gute Chance, diese Menschen auch reflektiert im System zu haben.
Ich brauche aber jemanden, der ihnen dann zuhört und darauf reagiert. Weil ein Hilfeschrei, der verhallt, ist vielleicht
in der Ausbildung schlimmer. Geht das gut. In der Ausbildung haben wir diese Strukturen. Dann sind wir natürlich wieder in den Strukturen des Gesundheitswesens. Wird das gehört oder wird das dann als Schwäche dargestellt? Oder will man das nicht hören, weil es ansonsten Zeit konsumiert und man dann wieder einige Punkte nicht abarbeiten kann? Diese Situationen, die wir hier haben, diese Belastungen, die haben wir ja nicht erst seit der Pandemie. Wir haben seit rund 40, 50 Jahren einen Personalmangel in Österreich und mogeln uns so von Jahrzehnt zu Jahrzehnt eigentlich über diese Situation hinweg. Und jetzt geht es sich halt langsam nicht mehr aus. Und jetzt spüren wir zum ersten Mal, was wir die letzten 40 Jahre, 50 Jahre kontinuierlich gegen die Wand gefahren haben, weil es sich ja eh immer ausgegangen ist.
Viele unserer Hörerinnen und Hörer berichten per Mail aus den Strukturen des Systems, die Sie gerade angesprochen haben. Hier eine diplomierte Krankenschwester, die aus Australien gekommen ist, und sie schreibt, was mich sehr traurig stimmt, ist, wie wenig Unterstützung die Pflegekräfte von oben noch immer nicht bekommen. Es scheint auch nicht allgemein bekannt, dass die Zulagen nicht zur Pension gerechnet werden. Ich könnte stundenlang erzählen, so lese ich das in mehreren Mails. Frau Veronika fragt, meiner Meinung nach sollte es einen gesetzlichen, bundesweiten, verpflichtenden Personalschlüssel geben und eine gesetzliche Reduktion der 40-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich. Dass wir noch immer in der Pflege 40 Stunden haben, ist nicht mehr zeitgemäß. Sie ist auch selbst diplomierte Krankenpflegerin im Krankenhaus. Und seit 40 Jahren Diplom-Krankenschwester ist Frau Rannacher, die uns am Telefon erreicht hat. Einen guten Tag, Frau Rannacher.
Ich wollte nur zu dem Personalmangel Folgendes sagen. Ich bin 1971, habe ich das Diplom gemacht. Und ab dem Zeitpunkt bis 1977 ungefähr hatte man in einem Bezirkskrankenhaus für 3 Stationen Nachtdienst, aufgeteilt waren die 3 Stationen. In Bad Berre war Akut-Kinderstation, im ersten Stock war Medizin, also interne Station, und im zweiten Stock war Infektionsstation. Eine Schwester musste das alles leisten, 14 Tage lang, und man hatte es. Es war fast, ich kann darüber gar nicht mehr sprechen, so schwierig war das. Ab 1977 sind dann 2 Personen eingeteilt worden für 3 Stockwerke. Ja, danke.
Vielen Dank. Danke sehr.
Das ist das Problem natürlich, dass wir jetzt oder dass die Politik jetzt hat, wenn wir einen verpflichtenden Schlüssel, also unter 30 Stunden in der Woche als Hauptschlüssel nehmen, wenn wir sagen, die Leute sollen weniger arbeiten, sie sind weniger belastet, dann wird sich im Gesundheitswesen das ganze Podoir, das wir hier haben, nicht mehr ausgehen. Also das ist die Problematik an der Sache. Wir können schon sagen, wir schrauben jetzt diesen Schlüssel runter. Das heißt aber für die Gesellschaft, es gibt weniger Betreuungsmöglichkeiten, weniger Versorgungsmöglichkeiten. Das ist natürlich, welcher Politiker sagt denn das der Gesellschaft, dass es jetzt weniger Sachen gibt für den Otto-Normalverbraucher, weil es weniger Personen gibt. Und das ist natürlich sehr unpopulär und auch für Politiker, sage ich jetzt, wird es die Gesellschaft annehmen, wird es die Gesellschaft akzeptieren, wenn sie auf einmal länger warten müssen für gewisse Sachen, wenn sie nicht mehr sofort Operationstermine, diese Situation haben wir ja jetzt, wenn sie auf einmal auf OP-Termine, die nicht mehr lebensnotwendig sind, auf einmal mal ein halbes Jahr warten, ist das dann von der Gesellschaft überhaupt das, was sie mitträgt? Und diesen Punkt, den Schuh will sich keiner anziehen.
Ich sehe es ein bisschen anders. Bitte. Ich sehe es so, dass wir eigentlich sehr dankbar sein sollten, was wir für ein Gesundheitswesen haben. Und auch wenn man 6 Monate wartet, es wird trotzdem gemacht und es bemühen sich alle, das gut und ordentlich und möglichst ohne Fehler zu machen. Wenn man sich andere Länder anschaut, und ich habe selber in Mexiko in der Notaufnahme gearbeitet, da gibt es nicht einmal eine Beatmungsmaschine. Ja? Da drücken Studenten den Beatmungsbeutel im Radl durch für Leute, die halt permanent beatmet werden müssen. Wir sollten ein bisschen dankbar sein und ich denke teilweise, wir leben da auf sehr gutem Fuß. Und das ist das, was ich mir wünsche, ein bisschen mehr Dankbarkeit für dieses Gesundheitswesen von der Gesellschaft. Wir bemühen uns alle, das Beste rauszuholen und es ist noch immer sehr gut.
Aus langer Erfahrung spricht eine Hörerin, die uns anonym eine E-Mail geschrieben hat. 17 Jahre war sie Ärztin im Allgemeinen Krankenhaus in Wien, schreibt sie. Leider kündigen sehr viele erfahrene Fachärzte derzeit in den Wiener Spitälern. Sowohl die Ausbildung der Jungen wie auch die Patientinnen leiden und keiner in der Generaldirektion fragt sich, warum und welche Verantwortung sie dabei tragen. Sie schreibt dann weiter, einzelne Verteiler im System müssen dafür herhalten. Gefahrenmeldungen werden auf Auftrag von oben in Schubladen versteckt, Maulkörbe erstellt, Kündigungen werden Whistleblowern angedroht, Personalakte angelegt, Mobbing und Bashing herrscht in manchen Abteilungen. Sind das auch Erfahrungen, die Sie kennen, Frau Dr. Botura?
Oh, ich kenne das sehr gut. Ich kann jetzt da nicht viel sagen, weil sonst
ist klar.
Aber ja, nein, ich kenne das und ich merke aber auch, dass das ist das, was ich sagen kann, dass es besser wird. Dass man, also zumindest vom Wiener Gesundheitsverbund, die haben mich ja auch ins Boot geholt, vom Verein her. Und das wäre wahrscheinlich früher nicht so möglich gewesen. Und was ich, also wir sind ein bisschen so aufgewachsen. Ja, ich habe meine Ausbildung auch im AKH gemacht. Da kamen dann so Sprüche, weil vorher das E-Mail war mit dem nichts essen, nichts trinken. Wenn ich sagte, Entschuldigung, ich muss aufs Klo gehen zu meinem Oberarzt, dann war die Antwort, ja, was trinkst du was? Wer nichts trinkt, muss nicht aufs Klo. Also teilweise habe ich gesagt, das ist ja schlimmer als im Gefängnis. Ja.
Von der Frau Wolf, Pflegedienstdirektorin des Allgemeinen Krankenhauses in Wien, gibt es ein ganz spannendes Zitat. Herr Goller, sie sagt, die junge Generation an Gesundheitsfachkräften geht mit der Belastung anders um und spricht schon viel früher über Probleme als die Babyboomer-Generation, die getrimmt ist, weit über den Dienstplan hinaus zu arbeiten und sich dies mit "Ich bin selbst schuld, denn ich habe mir den Job ja selbst ausgesucht" gut reden. Ein Wandel, den wir brauchen, aber es gibt keine Ressourcen. Herr Scheck hat uns am Telefon erreicht. Guten Tag, Herr Scheck.
Ja, guten Tag. Ich wollte eigentlich nur sagen, auch vor allem, weil die Dame vorhin das Gefängnis angesprochen hat, ich glaube, das Einfachste wäre, wenn man die ganzen Pflegekräfte und Leute, die in diesem Bereich arbeiten, ins Schwerarbeitergesetz aufnimmt. Und im Vergleich dazu, die Justizfachbeamten sind auch aufgenommen worden. Und man sollte mal überlegen, ob das nicht eine gute Möglichkeit wäre, dass man auch antritt gegen die Gesellschaft. Weil streiken können die Leute nicht, ja, die in dem Bereich arbeiten. Sie würden es zwar wollen, aber wenn man die Patienten alleine lässt, kann man nicht streiken. Ja. Es geht einfach nicht.
Vielen
Gut,
Dank.
Das war's eigentlich.
Danke, Herr Scheck. Ja, Streik ist keine Option.
Nein, es geht ja um ethische Verantwortung. Ja, und man kann natürlich nicht, wenn irgendwo jemand lebensgefährlich im Hintergrund liegt, zu sagen, ich streike jetzt wegen Arbeitsbedingungen. Also das ist schon der Punkt. Was Sie gesagt haben, die Frau Wolf hat hier wirklich perfekt ein Zitat abgegeben, weil natürlich ich gehöre ja auch schon jetzt ein bisschen zum älteren Semester, wir sind so sozialisiert worden. Arbeitest du viel, bist du viel wert und du musst viel arbeiten, sonst bist du nichts wert. Und die Jungen haben sehr wohl erkannt, dass sie auch auf ihr Seelenheil achten müssen, um hier auch wirklich, sind auch nicht mehr bereit, jetzt über diese Grenzen zu gehen, um was wert zu sein, sondern wissen, was sie wert sind. Und ich glaube schon, dass sich das in den nächsten Jahrzehnten ändern wird, auch von der Haltung der Personen her, dass diese Leute hier auch ganz klar auch dem System und den Arbeitgebern sagen, meine Vorstellungen sind, und ich bin einem gewissen Prozentsatz bereit, über diese Grenzen zu gehen, aber es gibt eine zweite Grenze und die überschreite ich nicht und fertig. Und das ist natürlich, und da ist auch der ganze Stolz auf den Nachwuchs sozusagen, zu sagen, mach das richtig, was wir in unserem Leben sozusagen anders gelernt haben und anders gesehen haben. Erzeugt natürlich aber auch im System Reibungsfläche.
Das ist klar, aber die Jungen sind unsere Chance. Man merkt auch in der Fehlerkultur und in der Sicherheitskultur einen Wandel. Und ich bin da sehr froh drüber, weil das sind einmal die Ärzte und Ärztinnen oder die Pflegepersonen, die mich mal behandeln werden. Und deswegen ist das ein großes Anliegen. Und ich bin auch sehr stolz, dass wir jetzt auch bei der Medizinischen Universität in der Ringvorlesung erstmals das Thema Second Victim reingebracht haben.
Frau Regina schreibt uns, sie ist Physiotherapeutin und Osteopathin und schreibt, danke für die Sendung, in der Betroffene endlich so differenziert über ihre Situation im Gesundheitsbereich sprechen können. Ich finde die Vereinsgründung Second Victim großartig. Ich finde, es sollte in dem Bereich viel mehr Vernetzung stattfinden. Wir, schreibt sie, verschiedene zivilgesellschaftliche Organisationen und Privatpersonen haben die Initiative Mehr für Care, Fair, Sorgen gegründet, die auch versucht, diese Themen sichtbar zu machen. Es tut sich was, man weiß auch, was hilft. Es gibt Forschung im angloamerikanischen Raum, Sie haben es erwähnt, akute Pause nach einem kritischen Ereignis, sich die Zeit nehmen, nachbesprechen, ein offenes Ohr, allein das, eine schnelle, persönliche, vertrauliche Hilfe, das leistet der Verein Second Victim, Informationen sammeln, Informationen teilen, aufmerksam machen. Klar, die Politik ist gefordert, Personalmangel, auch kein neues Phänomen, aber eines, das uns in den nächsten Jahren einholen wird, Herr Koller.
Ja.
Und die Gesellschaft, Sie haben es angesprochen, arbeite was, dann bist du was wert, aber auch eine Belastung, das ist keine Charakterschwäche, sondern eine menschliche Reaktion auf eine schlimme Erfahrung. Und Hilfe annehmen ist auch kein Zeichen von Schwäche. Mussten Sie das lernen?
Ja, aber Hilfe annehmen ist ein Zeichen von Stärke. Das weiß ich jetzt. Das musste ich lernen, aber das weiß ich.
Ja, also das zeugt von Selbstreflexion und auch zu wissen, wo seine Grenzen sind und auch zu wissen, wann diese Grenzen nicht mehr ohne Hilfe wieder zurückführbar sind. Also das ist schon ein wirklicher Stärkepunkt.
Sie haben erwähnt, Frau Dr. Podura, dass Sie alle ehrenamtlich arbeiten. Nun gibt es aus den USA Studien, wo es schon länger solche Projekte gibt, Unterstützungen für Mitarbeitende im Gesundheitssystem, wo man auf die Kosten geschaut hat und festgestellt hat, ja, das alles rechnet sich ganz wunderbar, wenn man die Patientensicherheit betrachtet, die Leistungsfähigkeit eines Gesundheitswesens, einer Organisation, eines Spitals, was auch immer.
Natürlich rechnet sich das. Es gibt nicht nur Studien aus den USA, es gibt auch Studien aus Deutschland, also im deutschsprachigen Raum. Es gibt auch einen ähnlichen Verein in Deutschland, der mittlerweile viel größer ist, der auch klein angefangen hat. Also so ganz neu habe ich das Rad nicht erfunden. Ja, aber wir müssen einmal anfangen und schauen, dass wir was in Bewegung kriegen. Dann sehen wir eh, was draus wird. Ja, scheitern kann man immer, wir machen es ehrenamtlich. Aber ich glaube, es wird nicht scheitern. Wir haben guten Zuspruch und wir werden schon schauen, dass wir das an den richtigen Stellen platzieren und dass in Österreich auch Systeme implementiert werden langfristig, die auch nichts mehr Besonderes sind. Also das langfristige Ziel ist, dass den Verein nicht mehr braucht, um es kurz zu sagen.
Wie schätzen Sie die Chancen ein?
Ich glaube nicht, dass ich es noch erlebe.
Tut sich sehr, sehr viel. Man muss sagen, so wie in den letzten Jahren, so viel sich jetzt gerade tut, hat es schon seit Jahrzehnten nicht. Und es ist jetzt einfach auch ein neues Zeitalter angebrochen. Es ist nicht mehr, und das sage ich jetzt ganz provokativ, es ist nicht mehr das Führungszeitalter des weißen, alten, konservativen Mannes. Es ist einfach Zeit für Umbruch. Wir spüren das im Gesundheitswesen. Es ist Zeit für Innovation. Und es entstehen auch ganz, ganz viele kleine Vereine, auch für Patienten, Klienten, Betroffene, pflegende Angehörige und. Also man sieht, es tut sich so enorm viel bei uns in Österreich gerade. Und ich glaube, dass die Zeit reif dafür ist, einfach diese alten, konservativen Strukturen einfach aufzubrechen und dem neuen Denken einfach Raum zu lassen.
Ja, jede Krise hat eine Chance. Und die große Krise war die Pandemie oder ist die Pandemie. Für uns existiert sie nach wie vor. Und das ist einfach auch jetzt eine Chance zu sagen, so und nicht weiter. Und jetzt müssen wir was tun.
Die psychische Belastung darf kein Tabu mehr sein. Gesundheitsberufe und Fehlerkultur war heute das Thema in Punkt 1. Frau Dr. Eva Butura, herzlichen Dank. Herr Fachhochschulprofessor Markus Goller, herzlichen Dank für Ihr Kommen. Morgen in Punkt 1 geht es um einen vermeintlichen Schatz. Unter dem Weinviertel soll es ein beachtliches Schiefergasvorkommen geben. Doch die Technik, es zu gewinnen, das Fracking, ist höchst umstritten. Natascha Konopitzki diskutiert mit ihren Gästen morgen das Potenzial und die Gefahren. Für heute bitte ich um Entschuldigung für die Tonqualität am Telefon und sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, fürs Zuhören und Mitreden im Namen des Teams Technik Andreas Karl Berger, Musikauswahl Helmut Jasper, Regie Xaver Forthuber, am Telefon Paula Kreinig, Moderation Barbara Zeitemer. Wir wünschen einen angenehmen Nachmittag.